Jeder, der regelmäßig einkauft, hat dasselbe Problem. Man steht vor den Regalen und hat die Qual der Wahl. Wenn es zum Beispiel um Milch geht, da ist noch überschaubar. Obwohl es gibt einen Haufen Hersteller, ich will namentlich gar nicht alle aufzählen. Und da gibt es unterschiedlichste Sorten. Die Magermilch, die Vollmilch, die fettreduzierte, die laktosefreie, die Sojamilch, die Mandelmilch, die Stutenmilch, die Kamelmilch, die Frischmilch, die pasteurisierte Milch und die UHT-Milch. Und wahrscheinlich habe ich noch ein halbes Dutzend vergessen, was es alles an Milchsorten gibt, oder? Früher gab es bei uns zu Hause die Auswahl zwischen der Milch von der Gudrun und die Milch von der Heidi und vielleicht noch von manch anderer Kuh, die im Stall stand. Und man hatte ein echtes Geschmackserlebnis. Unterschiedlichster Art. Ich kann es euch sagen, nicht jede Milch von jeder Kuh, die riecht gleich. Nein, die Gudrun, die hatte Klerasilmilch, die konnte man fast nicht trinken. Das hat nach Klerasil geschmeckt. Und es war furchtbar. Es konnte nur mit Kakao oder sowas runterwürgen. Deshalb war die Milch von der Heidi besser, obwohl die Gudrun viel gegeben hat. Auf alle Fälle, all das Freiäuter. Ja? Direkt ran, ein bisschen melken und vielleicht noch durch den Filter durch und dann ab in den Magen. Noch kuhwarm, wie es so genannt wurde. Wenn ich was online einkaufen will oder muss, dann habe ich unendlich viele Informationen und Benutzerbewertungen. Ja, das war beim Kauf meines Handys. 6719 Benutzerbewertungen, wenn ich die alle durchlese, dann bin ich kirre im Kopf. Ja? Und je mehr ich lese, umso schwerer fällt mir die quälende Wahl. Ja? Soll ich es nehmen, soll ich es nicht nehmen, beurteilen gut, schlecht. Ja, so sieht es dann aus. Was, wenn ich mich falsch entschieden habe? Kann ich das schnellstmöglich rückgängig machen oder zurückschicken ohne zusätzliche Kosten? Das ist ja immer eine Frage. Das ist das praktische Dilemma unserer Zeit und Kultur, der multioptionalen Kultur und Gesellschaft. Und dieses Thema haben wir in unserer Sommerferien-Predigtserie kultureller Weitblick. Da haben wir dieses multioptionale Kultur und Gesellschaft. Man kann die vorherigen Predigten alle gucken und hören, sowohl bei YouTube wie auch auf unserer Homepage. Da sind sie dann rausgeschnitten, die Predigten, kommt man direkt dazu, muss man nicht vorspulen und gucken, wo es anfängt. Also, mit diesem Thema beschäftigen wir uns heute. Multioptionale Kultur und Gesellschaft. Wir haben so viele Wahlmöglichkeiten und haben inzwischen so kurze Lieferfristen. Zum Beispiel eben, wenn es um dieses Handy geht, da klicke ich an und dann ist es morgen da. Ja, inzwischen ist es so, ich muss nur nach etwas suchen, schon habe ich es fast zu Hause, ja, weil die ganzen Cookies und die im Hintergrund werkenden Datenbanken schon am Werken sind, wie sie mir das möglichst schnell nach Hause schicken können. Das ist gigantisch, aber auch beängstigend. Drückst irgendwo falschen Knopf, schon hast du das Ding und hast noch nicht mal gewusst, dass du es bestellt hast. Am Ende stellt sich die Frage, was sind die Kriterien dafür, dass wir eine Auswahl treffen? Entscheide ich mich für Bärenmarke, weil da ich an meine Kindheit erinnert werde und der Bärenmarke Bär so über in meiner Kindheit die Werbung durchtapste? Oder entscheide ich mich für das, was ich halt brauche und mir leisten kann oder auch nur leisten will? Ja, das sind ja alles, da kann eine ganze Spanne dazwischen sein. Denn letztendlich muss ich mich irgendwann entscheiden, sonst komme ich zu nichts. Was aber ist der Maßstab für unsere Entscheidung? Auslöser der Entscheidung. Wie ticken wir im postmodernen Zeitalter? Wie ticken wir in der multioptionalen Gesellschaft und Kultur? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch mal etwas eintauchen in die Materie. Und ich will das anhand von drei Fragen tun. Was kennzeichnet die multioptionale Gesellschaft und Kultur? Kann und soll diese Gesellschaft und Kultur unsere sein? Und drittens, was ist unsere Antwort auf die Philosophie dieser Kultur und Gesellschaft? Kommen wir also zum ersten Punkt. Was kennzeichnet denn eigentlich die multioptionale Gesellschaft und Kultur? Hans-Peter Hempelmann, ein evangelischer Theologe, schreibt in seinem Aufsatz von 2013 über dieses Thema und schreibt Folgendes. Ja. Wir erleben gegenwärtig eine Gesellschaft im Übergang von modernen zum postmodernen Einstellungen. Ich fürchte, also es war 2013, ich fürchte, wir haben diesen Übergang schon hinter uns. Es ist seit 2013 einiges passiert. Die moderne Gesellschaft ringt um die Optionen, sie ringt sie den klassischen, herkömmlichen Autoritäten ab. Gleichstellung von Homo- und Heterosexualität haben wir inzwischen abgerungen, abgehakt. Freiheit zur Ehescheidung und zu einem Leben ohne Trauschein in frei gewählten ehelichen Beziehungen auch abgehakt. Karriere und Einfluss in Politik, Wirtschaft und Kultur ohne religiöse Bindung oder kirchliche Orientierung auch abgehakt. Also wir haben den Schritt schon gemacht. Die Moderne definiert sich gegen. Die definiert sich gegen etwas. Sie erkämpft Freiräume im Horizont bisheriger Schranken und Begrenzungen. Manchmal erleben wir das noch. Die genannten Schranken und Begrenzungen waren eben: Ehe ist Ehe zwischen Mann und Frau. Das wurde übergangen, überkippt, umgekippt. Also erkämpft Freiräume im Horizont bisheriger Schranken und Begrenzungen. Die Postmoderne baut auf den errungenen Freiheitsräumen auf und baut sie aus. Sie definiert sich nicht mehr gegenüber, sie definiert sich schrankenlos selbst. Ja, da geht es nicht mehr darum, gegen was bin ich, sondern wir sind dafür. Egal welches neues künstliches Gedankengebäude es ist einfach da, weil ich das sage. Bezug nehmend auf Nietzsche, der diese Entwicklung schon voraussah, sagt Hempelmann, dass der Tod Gottes, also seine Abschaffung, Folgendes nach sich zieht. Das Individuum wird zu etwas Absolutem. Es schafft sich selbst seine Wahrheit. Es ist sich selbst die Wahrheit. Es ist für sich selbst das höchste Wesen, Gott. Inklusiv der Möglichkeit und Notwendigkeit, sich selbst zu wählen, zu entwerfen, zu schaffen und zu realisieren. Das schreibt Hempelmann 2013 über das Gedankengebäude der postmodernen und der multioptionalen Gesellschaft. Jean-Paul Sartre war der Meinung, der Mensch müsse, um wirklich frei zu sein, Gott aus seinem Leben tilgen. Dazu schreibt Hempelmann, das ist erstaunlich oder sehr interessant, da ist die Postmoderne, also Sartre war Teil der Moderne, die Postmoderne, sagt Hempelmann, doch sehr viel weiter, reifer und zugleich radikaler. Worin besteht die Radikalität? Jetzt kommt's. Warum sollte der postmoderne Mensch Gott bestreiten, wenn er sich doch sogar Gott wählen und darin selbst Gott sein kann. Gott ist doch nur so lange eine Bedrohung, wie er mir kritisch begegnen kann. Was aber, wenn nicht mehr ich als Mensch das Geschöpf bin, das Gott nach seinem Willen geschaffen hat und das nun auch seinen Willen nach seinem Willen zu leben hat? Wenn vielmehr Gott das Geschöpf ist, das der Mensch nach seinem Willen geschaffen hat und das nun so zu sein hat, wie der Mensch sich seinen Gott wünscht. Philosophisch, er schreibt dann weiter, philosophisch ist damit klar, die Multioptionalität in ihrer Schrankenlosigkeit wurzelt im Verständnis des Menschen als Subjekt, das sich radikal bestimmt. Zunächst noch im Gegenüber zu Gott, dann gegen und über Gott, schließlich ohne Gott und schlussendlich als Gott. Wir sehen hier nun, Multioptionalität ist mehr als nur, dass ich das Internet vor Augen habe oder Steffis Schuhladen, der voll ist mit unendlich vielen Schuhen, aus denen ich auswählen kann und dann das passende Schuhwerk anziehen kann. Multioptionalität ist mehr, als dass ich auf hunderte von Sat-Kanälen die unendliche Vielfalt an Informationen und Meinungen des Internets zurückgreifen kann und irgendwo die mir passende Meinung auch noch für mich finde. Multioptionalität ist viel mehr. Der Mensch kann allerdings verleitet werden, das zu denken, dass das alles ist. Ja? Die Multioptionalität des Online-Shops, des Internets, des Informationszeitalters, der Informationsflut. Hempelmann schreibt dazu, dass Menschen bereit sind, ihr Weltverhältnis als Wahl von Optionen zu begreifen, ist aber nicht zuletzt auch darin begründet, dass ihm die Welt, vor allem durch die Medien vermittelt, als ein einziges großes Warenhaus begegnet. Also die Medien vermitteln uns das Bild, die Welt ist ein großes Warenhaus. Alles ist Ware, alles ist Angebot. Die Vielfalt des Gegebenen führt zur Konkurrenz. In der Konkurrenz kann sich nur das durchsetzen, das Vorteile bietet, das sich anbietet, als Ware darbietet und dem Interessenten am plausibelsten vermittelt. Kauf mich, nimm mich, mit mir bekommst du den größten Mehrwert. Das ist das Mindset, in dem wir inzwischen leben, unsere Kinder und Kindeskinder aufgewachsen sind. Für mich, mir kam da spontan ein Bild, was zu diesem Mindset gehört. Speed Dating, oder? Da bieten sich doch die möglichen Liebes- oder auch Ehekandidaten letztendlich als Ware an. Guck mich an, interview, check mich und dann entscheide aus der Vielfalt, ob dir irgendjemand von hier gefällt. Das ist nichts anderes. Ganz praktisch ausgelebt. Das Warenverständnis und Warenangebot. Die Multioptionalität gibt uns das Gefühl von grenzenloser Freiheit. Von grenzenlosen Möglichkeiten, von der Möglichkeit zu sein, wer immer wir sein wollen. Nur auf diesem Hintergrund ist die ganze heutige LGBTIQXYZ-Welle zu verstehen. Sie ist die Manifestation der Multioptionalität. Multioptionalität gibt uns oberflächlich gesehen das Gefühl, Gott gleich zu sein. Und der Wahlspruch der Postmoderne und der Multioptionalität ist, You can make it happen. You can make it real. Du kannst jeden Traum wahr machen. Du musst nur letztendlich daran glauben, dass du es kannst, und dann wirst du es. Und vor allen Dingen musst du es fordern. Denn wir werden es noch sehen. Du hast ein Recht darauf. Ist es eine reine Theorie? Ist es jetzt wieder mal so ein spinniges Thema, was der Eugen ausgegraben hat, um das Sommerloch zu füllen und irgendwie interessant auszusehen? Ich kann es euch sagen, es ist nicht Theorie. Es ist nicht einfach nur ein nettes, ein bisschen schockiges Thema. Unlängst hat die EU-Kommissionsvorsitzende von der Leyen dazu Stellung genommen. Anlass dazu war, dass in Polen 6 Städte sich zur LGBTQXYZ-freien Zone erklärt haben. Was war die Reaktion von Frau von der Leyen? Sie twitterte dazu: Unsere Verträge stellen sicher, dass jeder Mensch in Europa die Freiheit hat, zu sein, wer er ist. Oder auch, man könnte auch sagen, zu sein, wer er sein will. Weil nachher, ich habe es aus dem Englischen vielleicht ein bisschen zu hudelig übersetzt, weil nachher heißt es, zu leben, wo er will. Zu lieben, wen er will. Und so hoch zu streben, wie er will. Erinnert uns das an was? So hoch zu streben, wie er will. Turmfahrt zu Babel. Ich werde mich weiterhin für eine Union, Hashtag Union der Gleichheit einsetzen. Hashtag LGBTI. I für Intersex. Nur für die, die es nicht wissen. Das ist also offizielle Politik der EU. Das ist das, womit wir in der EU konfrontiert werden und was Konsequenzen hat. Und es hatte Konsequenzen für die 6 Städte in Polen. Denen wurden EU-Gelder gestrichen. Ja? Nach dem Motto, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Und wenn du nicht mehr bereit bist, mein Lied zu singen, dann kriegst du von mir auch kein Brot mehr. Da stellt sich für mich persönlich die Frage, ja und was ist mit mir? Habe ich nicht das Recht, so zu leben, wie ich will? Zu sein, wer ich will? Habe ich nicht das Recht, nicht von LGBTQIXYZ belästigt zu werden, wenn ich das will? Dieses Recht habe ich offensichtlich nicht mehr. Dazu sagt Hempelmann, Multioptionalität, Experimentierfreude und ein Leben in Paradoxien kennzeichnet eine solche Existenz. Damit, dass Sie als Gott für sich die Wahrheit ganz individuell definieren, nach dem Motto, wahr ist, was für mich wahr ist, verschließen sich die Menschen, die diesem Modell des Lebens anhängen, letztendlich des Blicks auf die objektive Wahrheit. Fassen wir also zusammen. Multioptionalität hat im Kern die Selbstabsolutsetzung des Individuums. Du, Jürgen Hermann, bist das höchste Geschöpf im Universum. Und du, Birgit, bist es auch. Nun haben wir da schon eine Konkurrenzsituation. Das Individuum, das Gott ist, erklärt zur Wahrheit, was diesem Individuum am nützlichsten erscheint. Es zieht für sich die jeweils nützlichste aller Optionen, ist aber nie festgelegt, bei einer Entscheidung zu bleiben. Denn die Nützlichkeit könnte sich ja von Fall zu Fall wieder ändern. Was sagt das über die Verlässlichkeit von Verträgen, von Vereinbarungen? Kann sich auf nichts mehr verlassen. In dieser Welt, wenn man mit ihr konform gehen will, muss man lernen, mit Paradoxen zu leben. Zum Beispiel gibt es einerseits keine Absoluta, denen man sich beugt. Ja, die hat man ja alle abgerissen. Keine absolute Wahrheiten, also keine Absoluta. Andererseits ist das Individuum, das Absolutum, dem sich alles andere beugen muss. Ja, ist eigentlich ein Widerspruch. Ein Paradox. Und damit müssen wir leben. Nun stellt sich die Frage, kann und soll diese Gesellschaft und Kultur unsere Gesellschaft und Kultur sein? Hempelmann schreibt, die multioptionale Gesellschaft ist auch Resultat ihres mentalen Ansatzes. Jawohl. Und wie sieht der mentale Ansatz aus? Das beschreibt uns Römer 1. Ich empfehle euch, Römer 1 zu lesen, heute Mittag einfach mal für euch in der Stille genüsslich und lange zu meditieren drüber. Ich zitiere einfach nur auszugsweise. Da heißt es zum Beispiel, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das ist das Mindset, die Grundlage des Denkens, was Paulus vor 2000 Jahren schon in Rom gesehen hat, in einer gottlosen Gesellschaft, und was wir heute genauso wieder konstatieren können. Sie sind dem Nichtigen verfallen, das heißt dem Nihilismus. Das ist eine praktische Auswirkung davon. Dann ist nichts mehr von Bedeutung. Dann hat nichts mehr Wert. Dann gibt es kein Ziel, keine Bestimmung, keine Orientierung. Ich treibe als ein leichtes Sandkorn im Wind und werde hin und her geworfen in der Weltgeschichte. Und ich habe keinerlei Daseinsberechtigung letztendlich. Wenn etwas sinnlos ist, dann hat es auch keine Daseinsberechtigung letztendlich. Wenn man Gott bewusst ausklammert aus seinem Leben und Denken, dann werden die Überlegungen wertlos und dann verliert man jede Orientierung. Nicht nur im alltäglichen Leben, sondern grundsätzlich in allen Bereichen, wie auch im wissenschaftlichen Denken und Handeln. Vers 28a heißt es im Römer 1, und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen. Ja, die Menschen wollen gar nicht mehr Gott erkennen. Man versucht krampfhaft nach Lösungen zu finden, die Gott ausklammern. Ja, das ist der wissenschaftliche Ansatz. Eine Lösung, die die Existenz Gottes von vornherein ausklammert, wird gesucht. Und die Konsequenz ist, man verirrt sich darin und geht darin verloren. Vers 22, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis oder in die Gleichheit eines Bildes des vergänglichen Menschen. Ja, das ist das, was Hempelmann beschrieben hat. Die Menschen haben sich selbst zu Gott gemacht, den sie jetzt anbeten. Diese Selbstanbetung, dieser Selbstgottesdienst findet tagtäglich statt. Mit anderen Worten, die Menschen haben Gott abgelehnt, verneinen ihn und sind nun gezwungen, die vergängliche Natur und sich selbst letztlich zur letztgültigen Realität zu machen. Und deshalb hat der Tod auch so einen Schrecken, weil mit dem Tod für die Menschen dann alles aufhört. Und man schiebt den Tod so lange vor sich her, weil man diese Realität ihr nicht begegnen möchte. Deshalb haben wir jetzt so eine Panik in Corona-Zeiten. Weil der Tod für den einen oder anderen tatsächlich dann eine existenzielle Realität wird. Für uns Christen einfach nur ein Übergang. in eine neue Existenz. Und das Weitere ist, die Menschen, die diese Geisteshaltung haben, sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Und das ist das, was wir in der heutigen staatlichen Kinder- und Jugendsexualpädagogik sehen. Sie wird zum Handlanger derer, die nicht nur ihre Perversionen ausleben, sondern andere mit in sie hineinziehen wollen und daran Freude haben, dass die auch das leben. Wie wird Gott da handeln? Handelt Gott? Nee. Gott ist doch mit allem easy. Gott ist so groß. Er kann auch damit. Stimmt es? Stimmt es? Ja, Gott ist groß, aber er tut nicht damit. Und das, was da gelebt wird, diese Geisteshaltung hat Konsequenzen. Es ist nicht nur so, dass wir einfach uns verirren. Nein, da passiert mehr. Gott hat die Menschen, insbesondere die westliche Gesellschaft, dahingegeben. Dreimal finden wir in diesem Text in Römer 1 das Wort, er hat sie dahingegeben. Erstens, in ihre Lust. Darum hat Gott sie in die Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in Unreinheit. Dass wir eine Zunahme in bestimmten Bereichen der Perversion sehen, ist nicht von ungefähr. Das ist ein Stück weit auch ein Übergeben, ein Dahingeben Gottes. Wenn ihr das wollt, wenn ihr ohne mich wollt, dann lebt es halt, aber mit aller Konsequenz. In ihre Leidenschaften. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaft. Erst Lust, dann Leidenschaften. Hat das Auge die Lust, es zu tun, und wenn die Lust empfangen hat, dann wird daraus Leidenschaft, aus der man nicht mehr rauskommt. Und einen verkehrten Sinn. Gott hat sie dahingegeben in verkehrten Sinn. 28b. Ein verkehrter, das heißt verworfener Sinn, ist ein Sinn, ein Denken, eine Geisteshaltung, die vor Gottes Urteil nicht bestehen kann. Deshalb ist sie verworfen. Gott verwirft dieses Denken. Absolut. Dieser verdrehte und verworfene Sinn wird deutlich, wenn man den Verlust des logischen, wissenschaftlichen Denkens anschaut. Und ich will gar nicht mehr in das Thema rein, sonst heißt, der hat immer nur ein Thema. Aber schlussendlich ist es so. Wer seine Wahrheit selbst definiert, der wird Gefangener seiner Wahrheit. Heute spricht man von Blasen. Der ist in seiner Blase. Und der ist in seiner Blase. Oder Echokammer nennt man es auch. Man könnte auch sagen, er ist Gefangener seiner Lügen. Denn etwas anderes sind die selbstkonstruierten, von der objektiven Wahrheit abweichenden Behauptungen nicht. Wir haben schon mehrfach gehört, dass wir als Christen nicht von dieser Welt sind. Wir sind Fremdlinge und die Geisteshaltung, die hinter der Multioptionalität steht, die aber unsere Kultur immer mehr durchdringt, ist Teil dieser Welt. Sie ist Ausdruck dieser Welt, einer gefallenen Welt. Daher ist sie nicht unsere Kultur und wir können nicht mit der Gesellschaft in diesem Fahrwasser mitgehen. Was ist die Antwort auf die Philosophie der multioptionalen Kultur und Gesellschaft? Erstens, wir können und wir dürfen und werden uns selbst nicht zu Gott machen. 2. Mose 20, 2 bis 5. Ich bin der Herr. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nicht du bist Jahwe, der sagen kann, ich darf keine anderen Götter neben mir haben, sondern Jahwe im Himmel ist der Herr und Gott. Und er duldet nicht, dass wir uns zu Göttern machen. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Wir können, noch werden wir, unser eigenes zeitgemäßes Bild von Gott machen. Und da sind viele Christen, sogar viele Evangelikale, großartig gefährdet. Dass wir meinen, wir müssten das Bild von Gott den Bedürfnissen der Menschen da draußen anpassen. Entweder unser Gott ist der Gott, so wie er sich in seinem Wort der Bibel offenbart, oder er ist nicht unser Gott. So einfach ist das. Zweitens, wir definieren nicht selbst, was die Wahrheit ist. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Drittens, wir sind nicht unser eigener Maßstab für unsere Entscheidung und Lebensentwürfe. Wenn das so wäre, würden wir diesem Problem aufsitzen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen und wahrscheinlich noch einiges mehr. Das kommt aus uns heraus. Wenn wir unsere eigenen Lebensentwürfe machen, dann kommt das dabei raus. Und wie sich das praktisch auswirkt, auch das will ich mir heute ersparen. Weiß jeder, der mir öfters mal zugehört hat. Wir sind nicht heute Nein und morgen Ja. Denn Gottes Wort sagt, es sei aber eure Rede Ja, Ja, Nein, Nein. Was da aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Vom Bösen. In Johannes 8, 44 sagt Jesus zu den Juden, die behaupten, sie hätten Abraham zum Vater, dann sagt er ihnen: Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Da ist im Prinzip vieles von dem, was in Römer drin steht, ist dort drin. Der Satan ist der Urheber all dessen, was wir heute an sogenannter multioptionaler Kultur haben. Kein anderer. Fünftens, wir sind heute Ja und auch morgen Ja. Weil unsere Werte sich nicht wandeln. Sie sind nicht der Notwendigkeit der Gesellschaft anzupassen. Psalm 119, 89. In Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Wenn es fest im Himmel steht, wie können wir hingehen und versuchen, es zu ändern? Das ist noch viel fester als das Dekret der Meder und Perser. Und der persische König konnte das Dekret, was er erlassen hatte, nicht ändern. Weder bei Daniel noch bei Esther. Und noch viel weniger kann Gott im Himmel sein Wort ändern, was er einmal festgelegt hat. 1. Petrus 1, 25, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und wie ich so kurz vorm Gehen war, ist mir noch ein sechster Punkt eingefallen. Und den habe ich dann so zwischen reingeschoben. Und da heißt, wir schaffen und entwerfen uns nicht selber. Leider habe ich jetzt den Vers nicht, aber wenn es interessiert, der kann sich aufschreiben. Epheser 2, Vers 10, altbekannter Vers. Da heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Das ist unser festgelegter Lebensentwurf. Wir haben uns weder in der Vergangenheit geschaffen, als wir geboren wurden, im Mutterleib, noch haben wir uns in der Wiedergeburt selber neu geschaffen. Auch das war ein Werk Gottes. Und was wir aus der Wiedergeburt heraus leben, das sind die Werke, die Gott vorbereitet hat, die wir auch nicht selber uns erschaffen und erwählen. Das ist die Sache, die Gott vorbereitet hat. Das ist diametral entgegensetzt zu dem, was die Gesellschaft sagt. Verwirklich dich, mach Besseres. Du kannst morgen sein, was du heute nicht bist, und übermorgen wieder was ganz anderes. Nein, das ist nicht das, was uns Gottes Wort lehrt. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und zu diesem Plan gehört, dass du genau der bist heute, der du morgen und übermorgen und übermorgen sein sollst. Natürlich, indem du deinen Charakter immer mehr in das Bild Gottes verwandelst. Aber das ist nicht grundsätzlich irgendetwas anderes als das, was du heute bist. Ich muss mich beeilen. Nun fragt sich jeder, der Evangelisation auf dem Herzen hat, verlieren wir dann nicht den Bezug zur Gesellschaft? Ja, ich habe im Prinzip ja zu allem, was ich aufgelistet habe vorher, was da Charakterzüge der neuen gesellschaftlichen Kultur ist, habe ich ein Nein gesagt. Und dann ist die Frage, verlieren wir nicht den Bezug zu dieser Gesellschaft? Wir verlieren ihn nicht, wenn wir eben nicht aufhören, sie kritisch zu begleiten. Wenn wir uns anschauen, wie unsere Gesellschaft tickt und dann sagen, ich sehe das und ich meine dazu das. Ich sehe das und ich meine dazu das. Gottes Wort sagt das, Gottes Wort sagt das. Deshalb werde ich das und das tun. Ja, das ist kritische Begleitung. Uns mit ihr kritisch auseinanderzusetzen und ihr eine Alternative aufzeigen, in dem, wie wir als Christen leben. Und wenn wir uns nicht in unsere fromme Wagenburg zurückziehen und denken und hoffen, dass Jesus bald wiederkommt und der ganze Schlamassel uns nichts mehr angeht. Ich habe hier bisher den Zustand und die Grundlagen unserer heutigen postmodernen Gesellschaft aufgezeigt und was Gott darüber denkt. Und es kann sein, dass hier oder da bei YouTube und du merkst, du befindest dich irgendwie schon halb auf diesem Zug der Gesellschaft. Du bist schon so geprägt oder zumindest teilweise geprägt und möchtest aber nicht mehr auf diesem Zug mitfahren. Du möchtest ein festes Fundament, eine klare Orientierung haben. Du möchtest, dass den Lebensentwurf Gottes für dein Leben leben. Und wenn das der Fall ist, dann lade ich dich ein, Jesus Christus als deinen Herrn, Gott und Erlöser anzunehmen. Ihn, die Wahrheit in deinem Leben sein zu lassen. Von ihm das Leben zu empfangen. Von ihm Orientierung zu empfangen und zum Frieden zu kommen mit dir selber in seiner Gegenwart. Dass du dich nicht ständig um dich selber drehen musst und dich selber ständig neu erfinden musst und am Ende gar nicht mehr weißt, wer du eigentlich bist. Denn am Ende der Zeit ist das, was zählt. Wenn du stirbst, ist das, was zählt. Hast du Jesus als Herrn und Erlöser in deinem Leben. Alles andere, wie toll du dich gefühlt hast und wie viel du von dir verwirklicht hast, wird nicht mehr zählen, es wird vergehen. Das Einzige, was bleibt, ist, dass Jesus dein Herr und Erlöser ist. Keiner der kleinen postmodernen Götter hat auch nur Gewalt über eine Stunde seines Lebens. Denn niemand kann sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern. Es sei denn, oder er kann den Zeitpunkt seines Todes bestimmen. Kann keiner. Es sei denn, er nimmt sich das Leben. Aber tut das ein Gott? Nein. Wenn ich Gott bin, dann bin ich doch Gott. Dann muss ich mir doch nicht Leben nehmen. Dann will ich doch so lange leben, wie ich will, wie ich kann. Aber ich kann nicht ewig leben, weil ich nicht Gott bin. Der biblische Josua hatte vor 3400 Jahren das Volk Israel in dieses Land gebracht, ins Land Kanaan. Sie hatten das Land erobert, in Besitz genommen und waren so in einem relativen Frieden. Und in dieser Situation stellt Josua das Volk vor die Wahl. Entweder oder. Entweder der lebendige und einzige Gott oder ihre selbstgemachten Götter. In Josua 24,15 lesen, ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen. Dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Es gibt nur dieses Entweder-Oder. Die Vielzahl der Götter fallen nicht ins Gewicht, denn sie sind nichts, sie sind keine Götter. Du hast nicht wirklich viele Optionen. Du hast die Option, entweder der lebendige Gott der Bibel, der die Welt gemacht hat, oder irgendwelche Nichts, die kein Leben haben, weil du sie selber erfunden hast. Es stellt sich also die Frage, wem willst du dienen? Willst du dem von dir angefertigten Bild von Gott dienen? Willst du dein eigener Gott sein? Willst du im Gefängnis deiner eigenen Wahrheiten bleiben oder deiner eigenen Lügen? Könnte man auch sagen. Oder nimmst du Zuflucht zu dem Gott, der sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was wird deine Wahl sein? Es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass noch mancher dieses Video dann sieht und sich diese Frage stellt. Wer wird mein Gott sein? Wer wird mein Erlöser sein? Wer wird mir tatsächlich ewiges Leben geben können? Ich auf alle Fälle nicht. Amen.